Guten Abend. Ich habe die Ehre, Tante anzukündigen. Wir stellen fest, die Welt hat einen gewissen Drall entwickelt in letzter Zeit. Einen ziemlichen Drall nach rechts. Sie ist faschistischer geworden. Sie ist militanter geworden. Wir haben wieder mehr Kriege. Und wir haben wieder mehr weiße, alte Männer, die sich wie ein Gorilla auf die Brust klopfen. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Vielen Dank.
Danke dir. Okay. Man hört mich, fantastisch. Vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid und nicht draußen in der Sonne sitzt. Das könnte ja auch ganz lauschig sein, gerade zu so einem nicht so super lebensbejahenden Thema. Vielleicht kurz für die Leute, die mich nicht kennen. Mein Name ist Tante oder Jürgen Geuter, kann man auch sagen, wenn man das möchte. Ich bin Soziotechnologe, was ein halb erfundener Begriff von mir ist. Ich habe mal Informatik und Philosophie studiert, sogar abgeschlossen, muss man ja auch manchmal dazu sagen. Ich bezeichne mich als Antifaschist, Feminist und Ludit. Wenn man nicht alle Begriffe davon kennt, ist das nicht so wichtig, ist auch okay. Geht mir eher drum, ich mache hier einen politischen Talk, also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ein bisschen einsortieren kann, aus welcher Ecke kommt diese Person eigentlich und spricht eigentlich aus welcher, mit welchen Überzeugungen vielleicht oder aus welcher politischen Ecke kommt man. Genau, das ist jetzt einfach nur ein langweiliger Screenshot meines Mastodon-Profils. Wie ich sagte, wir sprechen heute über ein sehr wenig angenehmes Thema, wir sprechen heute über Faschismus. Und bevor wir das tun, mache ich noch kurz einen Sponsorenhinweis, wie man das so gerne tut. Ich war nicht seit 10 Jahren, glaube ich, mindestens nicht mehr auf Chaos-Veranstaltungen aus diversen Gründen. Und ich hätte es auch dieses Jahr nicht gemacht, wenn ich die Rosa-Luxemburg-Stiftung gebeten hätte, ob ich nicht doch vielleicht mal vorbeikommen mag. Also die Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg hat mich eingeladen und auch ein bisschen finanziell unterstützt, indem sie zum Beispiel ein Zugticket bezahlt haben. Das heißt, ich möchte mich auch nochmal bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bedanken für die Leute hier aus Karlsruhe, bw.rosalux.de. Da sind viele andere Events, dieses interessanterweise auch aufgelistet, die vielleicht für euch auch, wenn ihr in diesem Raum sitzt, möglicherweise interessant sein könnten, falls ihr nicht aus Karlsruhe oder Baden-Württemberg kommt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist faktisch überall und eine ganz fantastische Organisation. Wenn es sie nicht schon gäbe, müsste man sie erfinden. Aus diesem Grund, weil sie mich aber ein bisschen unterstützt haben, ist das hier eine formale Veranstaltung. Wenn mir jemand einen großen Gefallen tun möchte, dann liegen hier vorne Zettel und man kann irgendeinen Namen dort eintragen, damit wir nachgewiesen haben, dass sich Menschen das hier angehört haben. Wer Lust drauf hat, ja, ich habe als Easter Egg da unten meinen Namen schon eingetragen, dann kann man sehen, wie alt ich bin. So, damit das Wissen mal so lohnt. Vielen Dank für die Leute, die das tun. Keine Pflicht, es ist, we'll figure it out. Aber wenn es jemand tut, danke ich. Gut, zurück dazu. Also, der Faschismus ist zurück. Wir leben, wie gerade schon angekündigt, in ziemlich dunklen Zeiten. Und Faschismus findet überall auf der Welt extrem neuen Zulauf. Und natürlich gerade extrem präsent in den USA. Wir sehen da den Herren, er ist links abgebildet, aber ist natürlich nicht korrekt. Er gehört natürlich auch nach rechts. Also es gibt die Leute hier nur rechts, sehr rechts und ganz rechts so ungefähr. Aber überall auf der Welt ist das Problem dasselbe. Also Indien hat Herrn Modi, der sich da auch nichts tut. Wir haben in Brasilien Bolsonaro gehabt, der jetzt zwar kurzfristig entfernt ist, aber der immer noch da ist und versucht wieder an die Macht zu kommen. Und Europa ist und Deutschland sind dieses Mal nicht hinten dran, sondern versuchen auch ganz vorne mitzumischen. Wie gesagt, Viktor Orban in Ungarn schaltet die Presse aus und diskriminiert munter LGBTQIA-Menschen. Und auch wir in Deutschland haben im Bundestag, um es mathematisch korrekt auszudrücken, mindestens 20% Nazis sitzen. Könnten mehr sein. In der CDU sind ja auch Leute, die gerne mit denen kuscheln wollen. Jens Spahn. In den Ländern sieht es teilweise noch schlimmer aus. Das heißt, Faschismus ist zurück. Aber es geht jetzt nicht nur um so explizite Nazi-Parteien oder PolitikerInnen, die sich bewusst so aufstellen, sondern es geht ja auch, wie auch gerade schon angedeutet, um so eine generelle Diskursverschiebung. So alles wandert nach rechts, also nach rechts aus eurer Perspektive. Wir sehen heute, dass CDU, SPD und sogar Grüne Dinge laut fordern, die hätte sich die NPD damals nicht getraut. Also wir reden halt auch in Talkshows nur auf Basis der Prämissen des Rechtsrucks. Also die Ausländer sind auf jeden Fall irgendwie schuld. Jetzt geht es nur noch darum, ob man sie jetzt mit Ökostrom abschiebt oder doch fliegen lässt. Oder es ist auch Konsens, dass man zunehmend militarisieren muss. Und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, den Krieg, in dem man sich jetzt auch wirklich beteiligen möchte, rauszupicken. Es geht immer um Solidarisierung. Es geht immer darum zu sagen, ja, also Sozialhilfe ist zu hoch und irgendwelche Menschen, die Unterstützung brauchen, sollen bitte doch mehr arbeiten. Wie wir jetzt neulich lernten, die Rentner arbeiten zu wenig. So der Raum des Sagbaren hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren in der Bundesrepublik komplett radikal verändert. Also Dinge, die heute völlig normal sind und die so jeden Abend in den Talkshows verhandelt werden, hätte man vor 10 Jahren nicht sagen können, ohne dass die Polizei geklingelt hätte. Jetzt kann man sich, einige Leute hier kennen vielleicht andere Talks von mir und fragen sich, warum ich eigentlich immer diese scheiß Downer-Themen mitbringe, fair point. Und andere fragen sich jetzt vielleicht aber auch, nicht ganz zu Unrecht, das ist ja alles schlimm und das muss kritisiert werden, ist auch wichtig, aber warum hier? So, weil hier ist doch cool. So, wir sind doch cool. Wir sind cool zueinander. Wir sind keine Faschos, sonst würde ich hier nicht im Raum sitzen. Und das ist jetzt eigentlich mal so ein paar Tage LEDs und Fun. So, ich kenne so das, viele Leute, die zu Chaosveranstaltungen häufig gehen, sagen ja, endlich mal normale Leute, so, mit denen man sich dann irgendwie mal auseinandersetzen kann und die haben nicht auf den Piss gehen. So, einmal so ein bisschen Abstand haben, so, das ist zu viel verlangt. Und ich verstehe den Impuls. Wir haben ein Problem. Und das Problem ist, dass es gerade eine spezifische Art des Faschismus gibt, die wir nicht so einfach von uns wegschieben und wegabstrahieren können. Also eine Art von Faschismus, die so ein bisschen eigentlich so aus unserer Mitte kommt. Also nicht hier im Raum unserer Mitte, aber sagen wir mal so die Leute, die sich irgendwie mit Technologie beschäftigen und das irgendwie auch vielleicht auch bauen. Und der an diesen Strukturen anknüpft. Das ist eine Art Faschismus, die so mit der Art zu denken, wie wir sie oft in technischen Communities sehen, sehr, sehr eng verbunden ist. Und ich nenne diese Bewegung Tech-Faschismus. Nur mal kurz zur Markierung, das hier ist ein explizit antifaschistischer Talk. Also hier gibt es keinen Middle Ground, in einer brennenden Welt gibt es keine neutralen Orte. So, ich bin hier nicht neutral, sondern mir geht es darum, dass dieses Zeug nicht passiert und wegkommt. Wenn 10 Menschen am Tisch sitzen, ein Faschist setzt sich dazu und die Leute sagen nichts, dann sitzen 11 Faschisten am Tisch. Also das ist für mich eine sehr binäre Entscheidung. Das aus dem Wege. Kurz zur... Kurz zur Agenda. Ich lege gerne Agenda-Folien auf, weil ich auch bei der Arbeit immer fordere, dass Leute Agendas in die Termine schreiben, sonst komme ich nicht, deshalb lege ich auch eine Agenda auf, sie ist nicht sehr komplex. Wir sprechen ja mal über Faschismus, wir sprechen dann über Tech-Faschismus und was eigentlich der Unterschied ist und darüber, was wir können und tun müssen. Am Ende ist Zeit für Fragen. Wenn es zwischendrin wirklich eine Verständnisfrage gibt, dass irgendwas keinen Sinn ergibt und ihr nicht folgen könnt, dann meldet euch kurz, aber sonst gerne einfach Fragen hinterher, damit ich hier durchrotieren kann und wir das auch wirklich alles schaffen, was ich hier in den 427 Folien abgelegt habe. Sprechen wir über Faschismus, also klassischen Faschismus, wenn man diesen Begriff so benutzen möchte. Und das ist gar nicht so einfach, denn Faschismus ist gar nicht so leicht zu definieren. Und auch HistorikerInnen und Politikwissenschaftlerinnen sind sich da gar nicht immer einig, was das jetzt eigentlich genau ist und ob man das überhaupt genau definieren kann. Und nicht nur Leute, die aus dem rechten Spektrum kommen, auch aus dem linken Spektrum gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ursprünglich beschrieb der Begriff eine Regierungsform, die in den 1920er Jahren durch Mussolini in Italien geprägt wurde. Daher kommt der Begriff Faschismus. Viele ExpertInnen ordnen auch den Nationalsozialismus in Deutschland, beispielsweise dem Faschismus, zu. Es gibt auch ExpertInnen, die sagen, nein, das marginalisiert die Besonderheit der industriellen Menschenvernichtung des Holocaust. Und ich verstehe das Argument. Ich persönlich würde aber auch sagen, der Nationalsozialismus ist eine besondere Form des Faschismus und schlimmer als die anderen Formen von Faschismus, die wir bisher gesehen haben. Was wir daran aber auch schon sehen können, ist, faschistische Staaten sehen nicht immer gleich aus. Und wait a minute. Zu Beginn habe ich ein Bild von Trump aufgelegt. Und Trumps zweite Amtszeit ist jetzt so ein halbes Jahr alt, roundabout. Bisschen weniger sogar. Und jetzt ist das plötzlich wieder Faschismus. Das ist irgendwie, ich meine, die USA waren noch immer Demokratie und das waren immer unsere Buddies. Und vor 6 Monaten saß da noch ein seniler alter Mann, aber ein anderer seniler alter Mann irgendwie. Und da hat keiner über Faschismus in den USA geredet. Und es fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte es da eine Revolution gegeben. So. Und da hört man häufig, das ist doch jetzt alles etwas überdreht mit diesem Faschismusvorwurf. Trump wurde doch demokratisch gewählt, hören wir auch in Deutschland. Die AfD wurde demokratisch gewählt, das können ja gar keine FaschistInnen sein. Und ich glaube, diese Sicht verkennt ein wenig die Dynamik von Faschismus. Denn Faschismus beginnt immer in Denken, in akzeptierten Denkfiguren, in einer Verschiebung dessen, was sagbar ist, und wird dann erst später reale Politik und reales Handeln. Weil aber Faschismus so schwer zu definieren muss, werden wir uns jetzt nicht mit den existierenden, teilweise extrem abstrakten Definitionen beschäftigen, weil ich glaube, dann schlafen hier die Hälfte der Leute ein, sondern wir versuchen, das Ganze mal so über Mustererkennung zu machen. Es gibt einfach gewisse Patterns, die sich wiederholen. Und versuchen mal so ein paar Aspekte, die sich in nahezu allen faschistischen Strukturen, weil es gibt natürlich auch, die AfD ist zum Glück noch nicht in der Regierung, aber eine faschistische Struktur. Also nicht nur Staaten können faschistisch sein, auch Organisationen können das sein. Und wir versuchen mal Muster zu erkennen. Und das ist jetzt keine perfekte Checkliste, weil auch da jeder Faschismus ist ein eigenes kleines verkommenes Loch so. Nicht jede Form des Faschismus erfüllt alle diese Kriterien gleichmäßig oder auf dieselbe Art und Weise. Und wie ich ja auch sagte, Tech-Faschismus wird sich nochmal ein bisschen von dem Klassischen unterscheiden. Aber wenn wir uns das angucken, dann gibt es so ein paar Dinge, die wir immer sehen. Es gibt immer so eine mythische nationale Vergangenheitserzählung. Bei Trumps MAGA ist es natürlich, der macht den Subtext direkt zum Text. Make America Great Again, so subtil ist da gar nichts mehr. Dabei wird aber nie definiert, wann America eigentlich great war. Zur Zeit, als Frauen keine Rechte hatten, zur Zeit, als es Sklaven gab, who knows. Auf jeden Fall war es früher irgendwie geil. Und das ist aber ein Muster, was wir immer wieder sehen. Egal in welcher faschistischen Gesellschaft. Das ist immer so eine überformte und mythologisierte nationale Vergangenheit, auf die man sich bezieht. Man bezieht sich auf alte Heldensagen, auf alte Adelsgeschlechter, auf die alte Armee, die tolle Sachen gemacht hat und irgendwie immer so eine auf historische Figuren, ohne dass man jetzt wirklich konkret ist und sagt, damals das da, diese eine Gesetzgebung, die war wirklich gut. Das sollte man vielleicht mal wieder sich überlegen. Das ist immer, damals war alles gut. Wir waren stark, wir waren mächtig, wir waren einflussreich und so weiter. Und dieser Referenzpunkt ist immer nationalvölkisch. Also es ist immer, wenn die AfD nach hinten blickt, dann waren in der Vergangenheit alle weiß, groß, blond und Männer und Frauen lebten zusammen. Und das ist bei allen anderen sehr vergleichbar. Diese mythische Vergangenheit, die ist nicht da, und die ist nicht nur da und man ist stolz darauf, dass es die mal gab, sondern die muss wiederhergestellt werden. Das ist auch immer ein Motiv des Faschismus. Es gab damals die gute Zeit und die muss jetzt wiederkommen. Und das ist jetzt nicht nur Nostalgie, wie man das vielleicht kennt, sondern es ist nicht, ja, als ich Kind war, da war das und das nett, sondern es ist wirklich eine Erzählung, die es nie gegeben hat, wird jetzt hinbehauptet, das sei damals so gewesen, es müsste jetzt wieder so gemacht werden. Und wenn die wiederhergestellt wird, schließt das natürlich automatisch ein, dass das bestehende System ersetzt und abgeschafft werden muss. Also alles, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, ist dann jetzt erstmal weg. Und die Gegenwart wird immer dargestellt als verkommen, als dekadent, als korrupt. Und nur die Wiederherstellung des Alten kann die Nation retten. Und wenn wir jetzt mal auf ein Bild gucken, was das wirklich perfekt kommuniziert, dann können wir auch gleich zum nächsten damit verbundenen Aspekt von Faschismus gucken, das ist der Führerkult. Das verbindet wahrscheinlich jeder mit Faschismus. Hitler, Faschismus, Führerkult, Mussolini, Faschismus, Führerkult. Denn diese nötige Wiederherstellung der behaupteten Vergangenheit, die entsteht nicht durch demokratisches Aushandeln oder sowas, sondern die entsteht durch einen Mann. Und ich sage Mann bewusst, es sind nämlich immer Männer. Es ist immer ein Dude, der das tut. Hier sehen wir Benito Mussolini, den Erfinder des Faschismus quasi. Und wir sehen auch den Vergangenheitsbezug, den er in diesem Bild schon darstellt. Also er stellt sich vor eine Statue von Cäsar. Er ist in Italien und er behauptet, dadurch, dass er sich vor die Cäsar-Statue stellt und fotografieren lässt, und damals war Foto ja noch sehr, sehr aufwendig zu machen, das ist das, was ich euch wiederbringe. Das alte römische Reich, was die ganze Welt beherrscht hat. Das ist genau diese Narration. Was das genau bedeutet und wie genau die römische Gesellschaft damals aussah, unter Cäsar sagten die Römer ja auch, die Gesellschaft sei dekadent gewesen und verkommen, das ist irrelevant. Es geht ja nur um so einen Vibe, den man da irgendwie erzeugt und auf den man sich da bezieht. Und wir sehen da eben auch, dieses Gerät und das, wofür es steht, ist für Faschismus auch extrem wichtig. So im 19. Jahrhundert hätte es wahrscheinlich Faschismus in dieser Form, wie wir es kennen, nicht geben können. Denn Faschisten benutzen Massenmedien gezielt und effektiv. Mussolini war so einer der ersten, die das gerafft haben. Adolf Hitler kennen wir auch dafür. Der Volksempfänger, Lini Riefenstahls, Filme, die da irgendwie an den Start gebracht werden. Sie benutzen immer Massenmedien und ästhetisieren Politik immer wieder. Es geht immer um große Symbole und große Bilder. Man redet über Politik nicht als, und wir haben jetzt hier eine Studie gemacht und wir haben jetzt verstanden, was wir tun müssen, sondern es geht immer um so das große Symbol. Wir sehen das, wenn in den USA über Migration geredet wird, dann werden immer Bilder von Leuten, die angeblich vor der Grenze stehen und das Land überfallen wollen, gezeigt. Das ist das Symbol. Da geht es nicht um Fakten, wie viele das wirklich sind und ob das überhaupt Leute an der amerikanischen Grenze sind, ist irrelevant. Es geht um das Symbol, was man kommunizieren möchte. Und das ist, wie faschistische Kommunikation funktioniert. Und das ist nicht nur immer ein Dude, sondern es ist auch immer ein hypermännlicher Dude. Wir kennen das von Herrn Putin. Mussolini hat sich genauso dargestellt. Freier Oberkörper, Stärke, physische Dominanz. Diese Form von Männlichkeit oder Hypermännlichkeit ist extrem stark mit dem Faschismus verbunden. Diese Leaderfiguren sind eben tendenziell keine Frauen und nicht nur so ein bisschen tendenziell, sondern eigentlich sind es nie Frauen, sondern es geht um so eine Stärke, so eine Männlichkeit, die sich durch Stärke und durch Unterwerfung anderer und durch Gewalt ausdrückt. Putin zeigt sich als Judokämpfer, dass er alle besiegt. Trump behauptet, er könnte schneller schwimmen als eine Olympiateilnehmerin. Er behauptet halt einfach, dass er das kann. Er behauptet, dass er die Stärke hat, das zu tun. Er behauptet, er ist stärker als alle anderen. Diese Form von eben diese Form von Unterwerfung anderer als das Ziel und als die einzig legitime Art zu existieren, wird eben auch über diese Form von Hypermännlichkeit kommuniziert. Und Frauen, die in diesem Space unterwegs sind, die es ja auch gibt, also jetzt gerade Frau Meloni in Italien, schließt ziemlich explizit an faschistische Ideologien an, auch die versuchen dann eben so eine Form von Dominanz und Grausamkeit und Gewalt zu kommunizieren. Dann vielleicht nicht körperlich, sondern darüber, wie sie eben über Menschen mit Migrationshintergrund sprechen und so weiter. Aber auch das ist eine Form von Gewalt, die man ausüben kann und so eine Form von Unterwerfung, die man ausüben kann. Faschismus ist üblicherweise auch totalitär. Was bedeutet ein politisches System oder ist totalitär, wenn es eben alle Aspekte des Lebens durchdringen will? Der Faschismus sagt nicht, ja, ich bin der Faschismus, so funktioniert hier die Regierung und der Rest macht halt, was ihr wollt, sondern im totalitären Staat werden die Prinzipien, nach denen der Staat organisiert ist, überall hingetrieben. Das heißt, die Familie muss so organisiert sein, nach Hypermännlichkeit, nach Unterwerfung, nach Hierarchie. Deine Freizeitaktivitäten müssen so organisiert sein, deine Betriebe müssen so organisiert sein, alles muss so organisiert sein. Du musst an jedem Punkt deines Lebens merken, dass das ist, wie die Welt funktioniert. Und das sehen wir auch immer wieder in faschistischen Gesellschaften, dass eben dieses Dominanzgehabe, Hierarchisierung, Unterdrückung immer wieder an jeder Stelle durchgedrückt wird. Und natürlich dazu Homogenität und Othering. Das heißt, die Nation ist immer homogen. Ich sagte das so, für die AfD sind Deutsche immer nur weiß. Deshalb reden sie auch gerade darüber, wie man Deutschen, die auch einen deutschen Pass haben, den möglichst wieder wegnehmen kann, wenn einem die Hautfarbe nicht passt oder so. Und es geht aber, diese Homogenisierung kann man natürlich nur dann aufrechterhalten, wenn man alles Fremde ausgrenzt. Wenn da jetzt jemand mit einem schwarzen Shirt dazwischen läuft, dann muss der weg, weil das ist ja dann kaputt. Das Bild ist ja kaputt, sobald ich jemand mit einem schwarzen Shirt dazwischen sitze. Hier geht es nur leider nicht um Shirts, hier geht es um Hautfarbe, hier geht es um Religionszugehörigkeit, hier geht es um politische Überzeugung, hier geht es um LGBTQIA-Personen. Es wird einfach etwas ziemlich random definiert, die zerstören die Homogenität unseres Volkes, unserer Gesellschaft. Und die müssen raus, die müssen weg und nicht nur abgeschoben werden. Im Zweifel müssen die halt wirklich von der Erde entfernt werden, weil die ja immer die Gefahr haben, dass sie wieder reinkommen und dadurch die schöne Homogenität, die man hat und die Reinheit irgendwie zerstören. Diese Homogenität ist absolut zentral und die muss eben geschützt werden. Und sicherstellen kann man es am Ende nur, indem man alle anderen irgendwie auslöscht. Und Faschismus definiert sich immer durch Negation. Faschismus ist immer antikommunistisch, auch antiliberal. Und ich meine nicht liberal, wie Christian Lindner das definieren würde, Gott hab ihn selig, sondern one can dream. Sondern eben so ein bürgerlicher Liberalismus. Es geht auch um so eine Form von Antikonservativismus. Also der Faschismus ist auch nicht, findet auch Konservativismus nicht okay. Er ist auch grundsätzlich antidemokratisch und eben auch nicht nur abstrakt dagegen, sondern auch gegen die Strukturen und Institutionen, die aus solchen Denken abgeleitet werden. Der Faschismus ist nicht nur gegen den Rechtsstaat, weil Gerichte manchmal nerven können, sondern der Rechtsstaat ist ein Ausdruck liberalen Denkens. Und deshalb muss das weg. Deshalb ist das dekadent und falsch. Nicht nur, weil das pragmatisch nervt. Plurale Medien sind nicht nur doof, auch weil die was berichten, was man nicht will, sondern die sind eben auch doof, weil die auch Ausdruck von so einer liberalen Verständnis von Gesellschaft ist, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, die man miteinander aushandeln muss. Und diese Negation sehen wir auch wieder. Interessanterweise sind es auch wirklich dieselben Negationen eigentlich in jeder faschistischen Gesellschaft. Und wenn wir heute so in die Gesellschaft reingucken und ich benutze jetzt bewusst Tech-Beispiele, weil viele die vielleicht auch ein bisschen kennen, dann sehen wir, dass genau diese Muster wir jetzt zunehmend sehen. Alex Karp, Chef von Palantir gehört Peter Thiel, wie viele kennen zu großen Teilen, schafft es mittlerweile nicht mehr, ein Interview zu geben oder einen Text zu schreiben, in dem er nicht schreibt, dass wir mehr Leute umbringen müssen. Also meistens braune Menschen oder Menschen mit dunklerer Hautfarbe. Es gibt so eine Wiederentdeckung von dieser Logik von Gewalt und Ausrottung des Feindes und von so einer Militarisierung und Stärkeerzählung. So. Ja, man darf das jetzt, man muss das jetzt, wir müssen das so machen. Und das ist interessant, weil Tech-Firmen, Palantir jetzt vielleicht nicht, die sich bisher von so Militär eher ferngehalten haben. Google hat sich lange gesperrt, fürs Militär zu arbeiten. Jetzt mittlerweile sind die alle dabei. In den letzten Tagen gab es darüber mehrere Berichte, dass jetzt mittlerweile so höhere Silicon Valley Executives, also teilweise knapp unter C-Level, anfangen, sich der Armee anzuschließen. Die gehen jetzt nicht durchs Bootcamp und fressen Dreck und schlafen in Barracks. Sie sitzen weiter schön vom MacBook in ihrem Büro, aber sind jetzt irgendwie da führend und gehören jetzt zur Armee und argumentieren eben auch so eine Form von, ja, es ist jetzt unsere Verpflichtung, uns der Armee anzuschließen und uns und Amerika gegen die Feinde zu verteidigen. Und ein gutes Beispiel, der wird uns noch ein paar Mal verfolgen in diesem Talk, Mark Zuckerberg, der ist auch gerne vorne dabei. Als einige erinnern sich vielleicht noch, kurz vor der Wahl wurde gab es ein Attentat auf Donald Trump, bei dem er leicht verletzt wurde. Und es gibt so sehr prägnante Fotos davon, wie er die Faust hebt und so weiter. Mark Zuckerberg zitierte das als Trump being badass. Man darf nicht vergessen, Wochen vorher sagte Trump noch, Mark Zuckerberg gehört ins Gefängnis, weil er eben halt den Facebook- und den Instagram-Account gesperrt hatte. Außerdem sagte Mark Zuckerberg dann kurze Zeit später natürlich in Joe Rogans Podcast, den aber diese Dudes eben auch alle hören, wir brauchen weniger Diversity, wir brauchen mehr männliche Energie im Tech-Sektor, das ist alles zu weich geworden, wir brauchen Stärke und Stärke entsteht eben nur aus männlicher Energie. Fun Fact, zu dem Zeitpunkt ist Metas Belegschaft zu 2/3 männlich, im Engineering noch mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass er zu wenig Testosteron in seiner Bude hat, eher zu viel. Aber okay. Jetzt kann man sich natürlich, ich habe Tech-Beispiele gegeben, ist das jetzt der Tech-Faschismus? Viele erinnern sich vielleicht an dieses Bild aus der Amtseinführung Donald Trumps. Und die ganzen Tech-Leader stehen da brav nebeneinander und gucken zu, wie eben dieser Faschist eingeführt wird. Ich glaube aber, dass das nicht der Tech-Faschismus ist. Das ist Faschismus, ganz klassisch. So, das Kapital bietet sich an faschistische Führer an, weil es für Profite sorgt, weil es bequem ist, weil es sich lohnt. Das waren früher ThyssenKrupp in Deutschland, das ist jetzt halt Microsoft und Google in den USA. Tech-Faschismus ist eine etwas andere Spielart, die nicht unbedingt geprägt wird durch diese super sichtbaren Leute, sondern durch die Leute, denen diese Menschen zuhören. Sprechen wir also über Tech-Faschismus. Tech-Faschismus ist eine spezifische Form von Faschismus, bei der Technologie und die Menschen, die sie entwickeln, sehr stark im Zentrum stehen. Und das erzeugt Widersprüche zu klassischem Faschismus und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an, denn es haben sich da ein paar Dinge verschoben in den Mustern, die ganz interessant sind. Zum Beispiel kommt der Leader nicht mehr aus so einer nationalen Bewegung, so der hat eine lange Geschichte und er ist der Nachfolger von irgendeinem Adelsgeschlecht oder sowas, sondern es sind jetzt die CEOs. Wir reden jetzt über die Entrepreneurs und die Innovators und eben die Tech-CEOs. So. Es geht nicht mehr der charismatische Leader wie Mussolini oder Hitler, sondern teilweise sind sie gar nicht mehr so charismatisch. Jetzt kann man sagen, Steve Jobs hatte noch ein gewisses Charisma, aber ein fucking weirder Bastard. Also es gibt einen Podcast, der heißt Behind the Bastards, kann ich sehr empfehlen. Es gibt 3 Folgen zu Steve Jobs. Weird Motherfucker. Kann man sich mal geben. Ja, he's weird. Elon Musk zum Beispiel ist nicht charismatisch, der ist ein fucking Freak. So. Mark Zuckerberg ist nicht charismatisch. Satya Nadella, Mark Andreessen und wie sie alle heißen, zeichnen sich oft nicht unbedingt durch Charisma aus, werden trotzdem aber in diese Rolle gebracht und werden so argumentiert, als sie könnten die Zukunft leiten. Einige der Namen werden uns gleich nochmal verfolgen. Vor 10 Jahren, na 11 Jahren jetzt, gab es das schon mal und da haben wir alle drüber gelacht. 2014 forderte Justine Tunney, die war damals... die war vorher bei Occupy Wall Street ein bisschen aktiv gewesen, hatte deren Social Media Account betreut und auch ein bisschen übernommen und war auch schon damals bekannt für spezielle Ansichten, arbeitete dann bei Google und forderte 2014 in einer Petition an das amerikanische Parlament, dass man bitte alle Beamten rauswerfen sollte, dem Tech-Sektor die Macht übergeben sollte und Eric Schmidt, damals war der CEO von Google, bitte zum CEO der USA machen sollte. Das Ding hat jetzt nicht viel Zustimmung bekommen und alle haben drüber gelacht. Das ist aber das Programm, was wir heute sehen. Das ist Doge. Das ist genau Doge. So alle Leute rausschmeißen, die irgendwie die Strukturen am Laufen halten. Das ist das, was Curtis Yarvin und Project 2025 der amerikanischen Regierung hindiktiert haben. Genau das. Vor 10 Jahren gab es das schon. Wir haben drüber gelacht. Das ist heute die Realität. Und dieses Programm, dass man eben sagt, okay, der Tech-Sektor die Entscheidung treffen, sollte uns führen, ist in gewisser Weise natürlich ein Umschwung. Jetzt haben sich diese Führer jetzt nicht komplett die Tech-Leader nicht komplett von diesem Führer-Narrativ verabschiedet. Also zum Beispiel da wieder Mark Zuckerberg, der hat ja mehrere Redesigns in den letzten Jahren erfahren oder Patches, ich weiß nicht, wie man das bei Robotern nennt, aber eine Zeit lang hat er dieses MMA-Ding sehr, sehr aggressiv gemacht. Und das ist natürlich der klassische alte Führerkult. Das ist Mussolini und so weiter. Guck mal, das ist Putin, ich bin stark, ich kann kämpfen, ich kann andere unterwerfen. Das ist auch wie Elon Musk und er dann kämpfen wollten und sehen wollten, wer, ich weiß gar nicht, worum es ging. Sie wollten irgendwie kämpfen und Elon Musk ist ein Feigling, hat es dann nicht gemacht. Aber halt diese Idee von Männlichkeit und Dominanz spielt noch eine Rolle, ist aber nicht überall so unsubtil wie bei Zuckerberg, der ja nun eben auch nicht für Subtilität oder gute Ideen bekannt ist. Wir haben heute so ein Narrativ vom Entrepreneur oder vom Innovator, der so in den Trenches Produkte baut. Also die benutzen wirklich diese Formulierung, in den Trenches, also in den Gräben, so auf dem Schlachtfeld kämpfen die und bauen da ihre, ich meine, die trinken Latte, sitzen vor dem MacBook und verschwenden Venture Capital. Also come on, aber die Narration ist, guck mal, ich bin hier in so einem Wettkampf, ich bin in dieser Position, ich bin stark, ich setze mich durch, ich schaffe es, mich gegen andere durchzusetzen. Im Prinzip also Startups als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Oder vielleicht gar nicht so anders, wenn man bedenkt, wie viele mittlerweile eben aktiv fürs Militär arbeiten wollen. Und es gibt, glaube ich, kein Dokument, was diesen ganzen Shift so gut kommuniziert wie Marc Andreessens Techno-Optimist Manifesto. Und da sehen wir den zweiten radikalen Shift im Tech-Faschismus. Der Faschismus bezieht sich auf die mythische Vergangenheit, die es nie gegeben hat. Der Tech-Faschismus bezieht sich auf eine mythische Zukunft, die gerettet werden muss. Denn es geht eben nicht darum, die gute alte Zeit herzustellen. Das würde ja auch nicht zur Technologie passen. Die sind ja alle innovativ und die machen alle neue Dinge. Sondern es geht darum, die Zukunft zu schützen, die nicht kommen wird, wenn man den Tech-Sektor und die Leute, die das machen, nicht machen lässt. Nur die Tech-Elite kann uns die Zukunft bringen. Nur die Tech-Führer schaffen uns, die Zukunft zu erzeugen. Sonst sind wir fucked. Und das Techno-Optimist-Manifesto von Marc Andreessen ist wirklich das klassische Dokument. Für die Marc Andreessen den Namen nicht so auf der Kette haben, Marc Andreessen hat mal Netscape mitentwickelt und dann irgendwie damit viel Geld, damit konnte man mit Browser noch Geld verdienen, hat das irgendwie verkauft und ist mittlerweile mit Andreessen Horowitz einer der größten Venture Capital, ihm gehört ein Großteil eines der größten Venture Capital Unternehmen, hat in den letzten Jahren vor allem so alles, was mit Crypto zu tun hatte, finanziert und heute alles, was mit AI zusammenhängt, finanziert. Also wirklich alles, was die Welt schlechter macht, da ist immer Marc Andreessens Geld mit drin. Und er eröffnet sein Techno-Optimist-Manifesto mit einem Zitat. You live in a deranged age, more deranged than usual. Das kennen wir. Das ist wieder die Gegenwart, ist dekadent, ist verkommen, ist kaputt, muss irgendwie abgeschafft werden. Wieder diese Narration davon, dass die Gegenwart befreit werden muss. Und ich meine, das, wovon sowas befreit werden muss, wenn wir das hören, ist dann meistens, ja, wir können mal ein bisschen warten, mal gucken, ob wir Ideen kriegen, wer denn jetzt so deranged ist. Wir sind belogen worden, wir alle. Für Leute, die Technologien vielleicht auch mal kritisieren. Die sagen, vielleicht müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir das jetzt an der Stelle so einsetzen wollen oder nicht. Die vielleicht Regulierung einführen wollen. Oh Gott, die haben uns belogen und die haben uns die Zukunft weggenommen. Die stehlen uns die Zukunft. Und wer kann diese Lügen als einziges durchschauen? Natürlich Tech-Leader wie Marc Andreessen. Der Tech-Führer zeigt uns die Lügen, die uns quasi langfristig unterdrücken wollen. We are told to denounce our birthright. Das heißt, die Leute, die Technik regulieren wollen, nehmen uns unser Geburtsrecht weg. Also schon da auch so eine ganz nativistische Weltsicht wieder, die da untergebracht wird. Aber er hat eine Lösung, wie man das ganze Problem natürlich lösen kann. Und das ist the Techno-Capital Machine. Daher entsteht nämlich die Zukunft. Und was er da so schreibt, man muss das jetzt nicht alles lesen so, dadurch, dass man eben die Techno-Capital Machine, was bedeutet Venture-Capital-Funded Private Companies, wenn man die alleine machen lässt, dann entsteht Perpetual Growth, also Wachstum für immer und Überfluss. Also er verspricht uns das Paradies. Wenn wir Venture-Capital und Tech einfach machen lassen und nichts regulieren, dann haben wir alles für immer und alles wird super. Die Zukunft, in der es gut für alle ist, entsteht nicht durch Partizipation, durch Demokratie, durch irgendwie politisches Aushandeln und eine bewusste Entscheidung, sondern starke Leader, die auch gegen das geltende Recht hinweg das durchsetzen, was sie durchsetzen wollen. Und dann wird schon alles Gute passieren. KI zum Beispiel. Wir sehen auch da drin zum Beispiel mittendrin so, the Communists and Luddites sind wieder schuld. The Luddites were right. Und es gibt ein Enemy. Faschisten brauchen immer einen Gegner und das ist ganz wichtig. der Gegner, der Feind, das andere wird in diesem Fall sogar benannt, explizit. Wir haben uns vorhin gefragt, wer hat uns denn belogen, wer hat uns alles kaputt gemacht? Naja, so, das sind so Dinge wie Sustainability, Social Responsibility, Trust and Safety, Ethics, Regulierung, DEI, ESG, also so Sustainable Development Goals und so weiter. Das darf alles nicht sein, das muss alles weg. Über Limits of Growth nachzudenken, das zerstört unsere Zukunft, das muss weg. Die Negationen wurden extrem klar gezogen. Jeder, der Technologie irgendwie überhaupt nachdenken, der über die Regulierung von Technologie oder Einschränkung nachdenken will, ist the enemy. Die Kommunisten stehen natürlich davon auch wieder drin, weil wir sind im Faschismus. Die Kommunisten sind immer schuld. Oldies but goldies. Dabei ist die Formulierung enemy wichtig. Das ist nicht, dass er sagt, es gibt Menschen mit anderen politischen Überzeugungen und denen widerspreche ich. Die sind der Feind. Die sind der Feind, der zerstört werden muss. Das ist kein Diskurs. Das ist eine Markierung von Zielen, die da gemacht wird. Und sprechen wir über Ablehnung von Institutionen. Die Glücklichen von euch wissen vielleicht nicht, wer das ist. Das ist Balaji, voller Name Balaji Srinivasan. Der war lange Zeit Partner bei Andreessen Horowitz und war dann CTO bei Coinbase, so eine Kryptofirma. Also alles, was er ist totaler Bitcoin- und Krypto-Fanatik natürlich und hat ein Buch geschrieben, wie sie immer Bücher geschrieben haben. Und dieses Buch heißt The Network State. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat. The Network State ist ein faktisch unlesbares Buch. Im Englischen würde man Drivel sagen. Hat aber trotzdem in San Francisco extrem vielen Tech-Leadern komplett den Kopf verdreht. Die beziehen sich da immer wieder drauf. In irritierenden Kontexten sieht man plötzlich, dass dieses Buch rausgezogen wird und darauf verwiesen wird. Er ist nicht der Einzige. Also im Prinzip stecken da ganz viele Ideen drin, die Peter Thiel schon lange versucht hat anzubringen. So Seasteading, also wir bauen uns unsere eigenen Städte auf dem Meer, wo wir nicht reguliert werden und so weiter. Aber das ist jetzt nochmal das Ganze nochmal auf Technik aufgeblasen. Wir sehen unten schon das Bitcoin-Logo. Nothing good ever comes from this. Die Idee ist verhältnismäßig einfach. Also, Techies dürfen sich souveräne virtuelle Staaten erfinden und sich diesen zuordnen und sind dann nicht mehr Bürger der anderen Staaten. Das bedeutet, man muss da auch nicht mehr Steuern zahlen, man muss sich an deren Gesetze nicht mehr halten, weil man ist ja jetzt in diesem virtuellen Staat irgendwie drin. Diese Staaten werden halt von irgendwelchen Tech-Leadern gebaut, die kontrollieren dann die Crypto-Smart Contracts, über die das alles organisiert wird und so weiter und sind in sich homogen, weil in Deutschland muss man sich mit allen Leuten in Deutschland auseinandersetzen. Viele davon nerven. Je nachdem, wie man fragt, sind es unterschiedliche Leute, die nerven, aber es nerven halt viele. Ich nerve auch viele Leute, das ist halt so. Die Staatskonstruktion da ist es nicht mehr. Es gibt keine Pluralität, weil alle sich bewusst dafür entschieden haben, das ist genau meine Ideologie, ich will genau das. Es sind immer homogene Staaten qua Definition, qua Konstruktion. Es kann da keinen Unterschied geben, weil wenn es einen Unterschied gäbe, würden sich die Staaten ja aufsplitten, es gäbe zwei Staaten an der Stelle. Das heißt, man baut da auch schon so eine Homogenität in sich hinein. Es gibt keinen Diskurs mehr auf so eine Art und Weise, es gibt nur Homogenität. Und das klingt natürlich auch ein bisschen doof, weil wenn man darüber nachdenkt, okay, jetzt die ganzen Tech-Leute und keiner zahlt Steuern, wer räumt eigentlich den Müll weg und so. Das sind Fragen, die sie sich nicht stellen, die sind aber wie Katzen. Also sind auch so libertäre Ideen, die verstehen halt nicht, dass dass alles, was sie sich ausdenken, nur funktioniert, weil es eine Gesellschaft gibt, die hinter ihnen den Müll wegräumt. Aber die sind halt geistig drei. Vertreten das aber verhältnismäßig aggressiv und selbst wenn wir das jetzt dumm finden, die haben ziemlich viel Geld und gehen das jetzt gerade an. In Südamerika, in Asien bauen sie halt jetzt diese Corporate States auf. Und übernehmen halt ganze Städte, kaufen diese ganzen Städte, lassen sich da quasi regulative Sandboxes bauen, in denen sie entscheiden dürfen, welche Gesetze existieren für Innovation. So, diese Dinger werden jetzt gebaut. Sowas wie Grundrechte und Menschenrechte existieren dann halt erstmal nicht mehr. Also man einigt sich vielleicht drauf, dann gibt es vielleicht welche davon, aber im Zweifel halt eben auch nicht. Balaji hat aber noch mehr im Köcher, denn natürlich geht er in Podcasts. Fucking Podcasts, ey. In einem Szene fällt es mit dem stark rezipierten Podcast, argumentiert er für sowas wie Tech-Zionism, also Tech-Zionismus. Es geht dabei nicht, dass er ist kein Jude, sondern es geht darum, er will halt so eine Form von neuer, homogener Staatlichkeit auch an anderen Orten etablieren. Und zwar, er definiert die Grey Shirts. Graue, gemeinsame Uniformen sind immer gut. Es gibt für ihn die Red Shirts, das sind die Konservativen in den USA, das ist eine sehr USA-zentrische Sichtweise, deshalb gibt es genau zwei Gruppen. Es gibt die Red Shirts, das sind die Republikaner und die Konservativen, die sind zumindest für eine Weile jetzt noch Verbündete. Und es gibt die Blue Shirts, das sind Demokraten und alles Linke oder das, was wir als Mitte bezeichnen würden, die muss man loswerden. Also die müssen weg. Und sein Ziel ist explizit San Francisco als die Stadt, die die Silicon Valley auch so prägt, in eine Gray City zu verwandeln. Das heißt, alle Leute, die in irgendeiner Form sich dieser Blue Bubble in den USA zuordnen würden, loszuwerden. Gerade ist San Francisco massiv demokratisch geprägt, massiv migrantisch geprägt. Das will er ändern. Das muss irgendwie anders werden. Wie soll das funktionieren? Er hat klare Ideen. Man kauft sich eine Polizei. Also die Polizei, die es gibt. Das heißt, man bietet halt den Angehörigen von PolizistInnen gute Jobs in Tech-Firmen, kriegen viel Geld dazu. Man gibt weitere Benefits, also die Grays bauen sich eigene Clubs und coole Locations aus und die Polizisten dürfen dann da auch rein, obwohl sie keine Grays sind. Und dafür müssen sie nur einen Eid der Loyalität auf die Grays ableisten. Nicht auf die Verfassung, auf Grundrechte, auf den Rechtsstaat, auf die USA, was auch immer, sondern auf die Grays. Man versucht halt quasi die Strukturen des Staates, die für einen nützlich sind, zu übernehmen, indem man Geld auf die Einzelleute wirft und sich damit eine Armee kauft. Das ist so sein explizit formulierter Plan. Das hat er jetzt vor. Cool. Dieser Tech-Faschismus hat auch so einen krassen Technik-Determinismus embedded. Denn wir haben schon gehört, so die Zukunft muss irgendwie materialisiert werden durch die Tech-Leader. Und der einzige Weg, wie man Zukunft erzeugen kann, ist mehr Technik. Denn Technik ist das, was Zukunft erzeugt. Genauso wie die Gegenwart so ist, wie sie ist, wegen Technologien, die wir erfunden haben. Für die ist die Entwicklung der Geschichte immer nur eine Entwicklung von einzelnen Bausteinen, einzelnen technischen Entscheidungen. Und das hat genau hierhin geführt und genauso geht es jetzt auch weiter. Die Zukunft entsteht nur aus dem, was Tech-Leader jetzt gerade bauen wollen. Wir dürfen nicht entscheiden, was wir wollen, wie die Welt sein könnte, sondern naja, wir bauen jetzt halt AI, das ist jetzt die Zukunft. Es gibt keine andere Zukunft, es gibt AI, das ist die Zukunft. Oder vor ein paar Jahren war es halt Blockchain oder was auch immer. Quantum in 2 Jahren oder wie auch immer. Damit gibt der Tech-Sektor vor den Raum des Möglichen, den Raum des Denkbaren, den Raum des Argumentierbaren. Und wenn Technik natürlich das Einzige ist, was Zukunft bringen kann, dann ist das größte Verbrechen natürlich, Technik einzuschränken. Also am Ende ist halt Tech-Faschismus ist Faschismus mit aber so einem totalitären Technikdeterminismus und einer Menge Venture Capital dahinter, der versucht dann so seine Pläne durchzusetzen. Und das geht eben deutlich über das übliche libertäre Denken im Tech-Sektor hinaus. Ja, die mögen alle keine Regulierung, die mögen alle keine Steuern zahlen, aber bisher gab es nicht diese krasse Ablehnung davon, von Demokratie oder von auch so einer Form von Decorum davon, dass man sagt, okay, wir haben irgendwie eine Gesellschaft, reguliert mich bitte nicht, ich will sehr reich werden, aber irgendwie ist doch auch nett, dass alle irgendwie hier leben können. Da hatte man dann Pride-Flaggen im Pride-Month dann so. Das spart man sich jetzt. Da wird klar gesagt, das machen wir nicht mehr, das müssen wir nicht mehr, das wollen wir nicht mehr und das ist auch falsch. Technik und der Tech-Sektor setzt sich totalitär ins Zentrum von jeder menschlichen Entwicklung und explizit eben nicht demokratische Prozesse. Und immer, wenn Leute sagen, wir müssen da demokratisch mitreden, was ja auch bedeutet Regulierung, dann wird gesagt, das wäre eben Overreach, das wäre totalitär, das muss abgeschafft werden. Im Zweifel muss man Technik bauen, die drumherum geht. Die EFF würde sagen, Censorship is damage to the Internet and is rooted around. Weil sie auch libertär sind, aber okay. Zurzeit gewinnt Tech-Faschismus noch keine Wahlen. Weil der so aussieht. Und das sind alles fucking Freaks. Aber diese Vertreter haben massiven Einfluss auf die Menschen, die die Technologien bauen, die unseren Alltag prägen. Also Mark Andreessen, der Typ, der wie so ein Ei aussieht da oben rechts, der finanziert einfach diese ganzen Startups, die irgendwie Dinge tun. Der hat seine Finger überall drin. Und dieses blöde Techno-Optimist-Manifesto wurde jetzt gerade als Buch rausgegeben und hat sich wie doof verkauft da im Valley. Hier Gary Tran, kennen vielleicht einige Leute nicht, der leitet gerade Y Combinator, kennen einige vielleicht, da sammeln sich diese ganzen Startups, deren coole Produkte man so benutzt. Der ist komplett Network State Pilled. Der glaubt, dass das die Zukunft ist und dass man das mit Gewalt herbeiführen muss. Der schreibt auf Twitter auch gerne, dass diese ganzen demokratisch gewählten Leute bitte mal sterben sollen, die nerven nämlich. Elon Musk müssen wir nicht drüber reden, Peter Thiel kennen wir auch alle und Balaji redeten wir auch drüber. Also das heißt, wir haben jetzt nicht nur ein Monopolproblem, weil Unternehmen Monopole haben und keine Ahnung, uns da drüber abzocken, sondern die Leute, die diese Monopole haben, sehr viel Macht dadurch haben, glauben auch noch Dinge, die, keine Ahnung, 30%, 40%, 50% der Menschen in diesem Raum das Recht weiterzuleben absprechen oder zumindest weiterzuleben auf eine Art und Weise, die menschenwürdig ist. Was können wir machen? Was können wir machen? Was sollen wir machen? Was müssen wir vielleicht sogar machen? Naja, es ist in diesem Raum die einfachste Lösung, immer zu sagen, ja, hier, wir müssen Open Source einsetzen, weg von den Tech-Plattformen. Das ist eine super Idee, 100%. Ich habe das gerade hinter mir. The Billionaire hat my Infrastructure, also kein Gmail mehr, kein Google Drive mehr, diesen ganzen Rotzen. Jetzt muss man Nextcloud hosten und LibreOffice für seine Präsentation nutzen und es schmerzt alles, aber es geht. Man kann das alles tun. Meine Präsentationen waren schon immer hässlich, das liegt nicht an LibreOffice. Nein, man kann das tun. Ihr hier im Raum könnt das auch alle tun. Ihr seid aber natürlich auch nicht der Rest der Gesellschaft. So, ihr seid natürlich extrem privilegiert mit den Kompetenzen, die ihr habt, qua eurer Jobs, qua eurer der Communities, in denen ihr unterwegs seid. Ihr kennt notfalls Leute, die euch eben helfen können dabei, das zu tun. Aber trotzdem, ja, jederzeit. Kein Amazon, kein Google, kein Microsoft, kein Apple, keine Milliardäre, let's fucking go. So, super, tolle Sache. Ich befürchte aber, dass das nicht reicht. Beziehungsweise ich befürchte es nicht, nur ich weiß, dass das nicht reicht. Denn wir müssen so ein bisschen an unser eigenes Denken ran. Und das ist immer unbequem. Ich mag mich mit meinem Denken auch nicht beschäftigen, weil es ist immer so, dann muss man plötzlich ganz viel lesen, dann fühlt man sich plötzlich ganz scheiße und so. Das ist, ja, wird leider so sein. Denn ich glaube, dass so viele der Logiken des Tech-Faschismus sich auch in, ich sage jetzt mal, unseren Communities, also in diesem weiteren Tech-Space finden. Und ich sage damit nicht, dass alle Tech-Communities faschistisch oder tech-faschistisch sind, sondern dass es da so Brücken gibt, dass es so eine Art von Rutschen gibt, die es erlauben, da sehr, sehr bequem reinzusliden und sich da immer weiter rein zu radikalisieren. So wie wenn man heute, wenn man mit einem nackten Account YouTube öffnet und dreimal klickt, ist man bei Jordan Peterson, der mir erzählt, dass die Frauen schuld sind. Und genau das, so eine Form von Rutsche haben wir uns ideologisch, glaube ich, gebaut. Und Denkweisen etabliert, die vielleicht auch gar nicht den Werten, die viele hier als ihre benennen würden, entsprechen. Ich empfehle dieses Buch immer. Ich glaube, ich in jeder Präsentation, die ich mache, empfehle es hier auch nochmal. Das ist David Golombias The Cultural Logic of Computation. Bisschen sperriges Buch, gebe ich zu, schwer zu lesen, aber es ist wert. Denn David beschreibt, wie eigentlich diese Logik von Computern und von Berechenbarkeit unseren öffentlichen Diskurs komplett übernommen hat. Wahr ist, was in den Daten steht. So, man muss Studien beibringen oder muss das berechenbar sein, oder muss man irgendwelche Daten erfassen. Und das ist dann auch die Basis, auf der man redet. Ob diese Daten irgendwie sinnhaft sind oder nicht, ist dann am Ende auch egal. Und das, was in den Daten steht, muss dann jetzt irgendwie optimiert werden. Prozesse müssen immer weiter optimiert werden, müssen immer effizienter gemacht werden. Wir hören sehr viel Gefluche über Bürokratie und dass man das vielleicht automatisieren kann, dass es alles irgendwie schneller gehen kann. Und das ist so eine Denke, die man so diesem MINT-Sektor, dem ja auch der Tech-Sektor zugehört, zuordnen kann. So. Lösungen für Probleme werden immer über Technologie konzipiert, weil Technologie kann man im Zweifel ist effizienter und ich kann sie immer effizienter machen. Das ist so ein Versprechen davon, dadurch wird alles besser. Reibungsvolle und unbequeme Lösungen werden dann oft abgelehnt. So Demokratie, Partizipation, irgendwie ist es auch alles ein bisschen lästig und ineffizient. Das geht irgendwie doch schneller und besser, wenn wir das anders machen. So, wir wollen unser Open-Source-Projekt, ja, wir könnten jetzt einen NutzerInnenrat aufmachen, aber komm, wir machen das und alle können das haben und dann können sie Plugins dran bauen, das ist doch auch gut genug, das ist doch cool. Haben ja alle irgendwie was davon. Aber dadurch, dass wir uns auf diese Sichtweise reduzieren, gehen wir einen weiteren Schritt, einen sehr problematischen. Vielleicht in diesem KI-Diskurs, der gerade läuft, der irgendwie überall die Luft aus dem Raum saugt, so hört man vielleicht manchmal Aussagen wie, naja, aber eigentlich funktionieren unsere Computer ja auch wie, unsere Gehirne ja auch wie Computer. So. Das hört man da ständig. Ja, das ist ja sogar an menschliches Denken angelegt. Guck mal, das ist jetzt auch gar nicht doof, dass wir das so bauen. Das ist ja, wie wir auch funktionieren. Aber das stimmt halt nicht. So, wir denken nicht wie Computer. Und ein bekanntes Science-Fiction-Buch aus den 70er Jahren, der Schockwellenreiter, formuliert das mal so. So, wenn es das absolut Böse gibt, dann ist es andere Menschen, die Dinge zu behandeln und zu behaupten, sie seien nur wie Computer, sie seien nichts anderes. Sam Altman sagt gerne, ja, wir sind alles nur stochastische Papageien. Wir sind ja auch alle nur wie so ein LLM. Mehr tun wir auch nicht. Wir denken nicht nach, wir fühlen nicht, wir lieben nicht, wir sind nicht solidarisch. Wir sind halt auch nur so ein Dings, was Wörter generiert, mehr nicht. Und ich glaube nicht, dass wir in den auch in den aufgeklärteren oder in den vielleicht sich als Widerstand sehen würdenden Communities dagegen gefeit sind. Also auch die Open-Source-Software-Bewegung, auch die Guten unterwerfen sich durchaus den Logiken von Homogenisierung, von Technikdeterminismus, davon, naja, es gibt hier ein Problem, da müssen wir nur die richtige Technik draufwerfen, dann geht das schon. Und irgendwie Twitter, ja, das ist alles scheiße und jetzt haben wir irgendwie Mastodon da rausgehustet und wer das nicht benutzt, ist dann irgendwie auch selber schuld und das ist doch das eine Protokoll und damit wird das jetzt auch alles gut werden. Und wenn dann gerade zum Beispiel Mastodon Menschen sagen, naja, aber für People of Color funktioniert das nicht, weil es gibt irgendwie zu viel Hate und es gibt zu wenig Möglichkeiten zu moderieren, und gesagt, ja, pff, get good. So, das ist irgendwie, wir sind da in derselben Denke, glaube ich, gefangen, zu glauben, ne, wir werfen jetzt nur die eine richtige Techniklösung drauf und dann ist es jetzt auch cool, wenn die Open Source ist. Dann ist das ja alles irgendwie flauschig, aber die Logik ist keine andere. Und vielleicht hier auch mal die Hackerethik aufzulegen auf einer CCC-Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Immer ganz ehrlich. Ich habe mal so einen Satz markiert. Misstraue Autoritäten fördere Dezentralisierung. Klingt geil. Dezentralisierung klingt immer gut und klingt auch so nach Demokratie häufig so. Wenn man es dezentraler macht, dann können alle ja irgendwie bla bla bla. Muss es aber keineswegs sein. Also Network States sagt genau das. Autoritäten, diese ganzen etablierten Autoritäten und Institutionen, das ist alles scheiße, das muss alles weg, wir müssen es alles dezentralisieren, jeder darf seinen eigenen Kram machen. Doge würde das auch so unterschreiben. Doge sagt auch, diese großen Institutionen, die müssen jetzt alle weg und dann machen wir das irgendwie dezentral, vielleicht mit KI oder wenn es überhaupt, vielleicht kann es auch weg so. Das ist die Logik, die auch Crypto Bros haben. Und wir müssen uns die Frage stellen, sind wir damit eigentlich noch einverstanden? Ist das okay? Dieses generelle, ja, Autoritäten sind immer doof. Autoritäten sind halt vielleicht auch mehr als immer nur zu sagen, der doofe Staat und die CDU. Vielleicht müssen wir da auch mal ein bisschen erwachsen werden und sagen, stimmt das eigentlich in dieser simplen Art und Weise? Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr wie Batman sein. Ich liebe Batman sonst gar nicht so, aber dieses Comic finde ich toll. Batman schießt ja nicht auf Menschen. Batman verhaut sie und er stärkt sie ins Gefängnis, aber er schießt nicht. Das ist eigentlich bei Batman so. Wir müssen also nicht nur reich sein wie Batman, sondern wir müssen auch bereit denken, nützliche Tools vielleicht auch nicht anzunehmen, selbst wenn sie praktisch wären, selbst wenn durchregieren und einfach Entscheidungen treffen manchmal nett ist. Vielleicht sind wir mit unseren Überzeugungen in Bereiche gerutscht, mit denen wir plötzlich Werkzeuge von Faschistinnen so mit uns irgendwie so eingetreten haben. Und vielleicht müssen wir die jetzt mal wieder loswerden, weil wir sie nicht legitimieren wollen. Denn eine gute Zukunft entsteht nicht daraus. Eine gute Zukunft liegt nicht in besserer Technologie oder in Open-Source-Technik-Determinismus. So. Unsere Rettung liegt in uns und in unserem Miteinander, in euch, so in jedem von euch. So, ihr rettet jetzt die Welt, bitte. Ich muss jetzt gleich andere Dinge tun. Aber unsere Rettung liegt darin, dass wir dieses wundervolle Chaos und die Unterschiede der Gesellschaft als wertvoll begreifen und auch diese Friktion, die das erzeugt. Demokratische Prozesse und Prozesse der Teilhabe und Kontrolle von Macht nicht als Bürokratie abzukanzeln, sondern zu verstehen, dass das Infrastrukturen für unsere Rechte und für unsere Zukunft sind. Und ja, jeder kotzt manchmal Bürokratie an, aber maybe it's the best we got so für Demokratien an der Stelle. Und von daher kann ich nur aufrufen zu, tritt man einer Gewerkschaft bei oder einer Partei vielleicht, nicht der AfD, aber anderen vielleicht. Protect LGBTQIA-Rights und protect Refugees, weil ich glaube, die brauchen jede Alliierten, die sie finden können. Und auch das ist praktizierter Antifaschismus. Und ich glaube, dann können wir uns auch wirklich humane Utopien bauen. Und auf der Basis, wir verstehen, dass wir uns gegenseitig Space geben wollen und dass Menschen glücklich werden sollen und dass wir wollen, dass sie auf ihre Art glücklich werden und nicht so werden müssen wie wir, dann können wir auch, glaube ich, interessante Technologien entwickeln, die vielleicht auch wieder Spaß machen und dann nicht immer so ankotzen. Dass wir nicht einfach nur verwertbare Buckets für Datenlieferanten werden, sondern wirklich Menschen die Möglichkeit geben, Technologie als etwas zu finden, in dem sie sich selbst individuell ausdrücken können und vielleicht neue Communities finden und bauen können. Vielen Dank, das war's von mir.
Vielen Dank für den Spiegel, den du mir gerade vor die Nase gehalten hast. Wer möchte alles eine Frage stellen?
Wenn keine Fragen sind, Katzenfakten sind auch immer gut.
Vielen lieben Dank für den leider gerade sehr relevanten Vortrag. Du hast es oder hast jemanden ganz kurz angeschnitten, nämlich Curtis Yarvin. Kannst du den noch mal so ein bisschen erweitern, weil das ist so die Person, die mir tatsächlich momentan am meisten Sorgen macht.
Curtis Yarvin ist ein Softwareentwickler aus den USA, der unter einem Pseudonym Mensches Moldbug vor einigen Jahren etwas maßgeblich mitprägte, was man the Dark Enlightenment nennt oder Neo-Reactionism. Was er im Prinzip argumentiert, ist genau diese dekadente Welt der Demokraten und der Leute, wo alle ihre Rechte irgendwie umsetzen wollen und beteiligt werden wollen. Das würde zu nichts führen, sondern wir brauchen halt eigentlich wieder Könige. Wir brauchen einzelne Männer, die Entscheidungen treffen und alle haben sich dran zu halten. Und wer sich nicht dran hält, wird im besten Falle ausgewiesen. Im schlimmsten Falle fällt ihm anderes dazu ein. Curtis Yarvin ist wie Balaji eigentlich unlesbar. Und auch nicht konsistent oder so. Das ist jetzt nicht wirklich ideologisch ernsthaft argumentierbar. Aber er bietet Menschen, die eh sich faschistisch orientieren wollen, immer wieder Aufhänger. Immer wieder Möglichkeiten, an denen man andocken kann und an denen man so eine Pseudo-Legitimation für das hat, was man tun möchte. Curtis Yarvin wurde eine Zeit lang finanziert von Peter Thiel, der ihn auch immer wieder unterstützt. Und ein großer Fan von Curtis Yarvin ist der Vizepräsident der amerikanischen, der Vereinigten Staaten von Amerika, der ihn immer wieder zitiert und immer wieder auf ihn referenziert und sagt, wie sehr er den Blog von Curtis Yarvin genossen hat. Wenn man sich überlegt, wie alt auch Donald Trump ist, das heißt, J.D. Vance könnte halt jederzeit an den roten Knopf kommen und das ist jemand, der den ganzen Tag nur liest, dass es irgendwie die Verschwörung der Liberalen gibt, The Cathedral nennt er das, wo halt die Universitäten die Leute irgendwie zu schwulen Kommunisten umerziehen oder so auch immer. Er wird das gar nicht verleugnen, sondern das ist das, was da passiert. Und was er halt eigentlich will, ist genau die Abschaffung aller Institutionen. Von ihm kommt diese Idee, alle Beamten zu feuern und dann eventuell noch ein bisschen Tech-Infrastruktur wieder einzuführen von Leuten, die ideologisch auf der Linie sind, der Menschen, die in dem Fall die USA regieren. Das Interessante an Curtis Yarvin ist, dass so wenig Respekt er für Staatlichkeit und für Sozialsystem und für alles hat. Er ist der Sohn von faktisch kommunistischen Auswanderern, die in die USA damals geflüchtet waren und dann so die haben ihr ganzes Leben im amerikanischen Außenministerium gearbeitet und so Diplomatie betrieben. Deshalb wurde Curtis Yarvin auch so auf der ganzen Welt so rumgeschleift. Hat für ihn aber nicht dazu geführt, dass er merkte, oh, vielleicht ist es auch ganz geil, dass sich Leute darum kümmern, dass die Welt weiter funktioniert, sondern für ihn hat es nur dazu geführt, das ist alles dekadent, das ist alles scheiße. Curtis Yarvin ist, glaube ich, nicht so einflussreich, wie manchmal gedacht wird. Einfach weil er so unlesbar ist und weil man ihn am Ende auch nicht braucht. Aber es gibt so ein paar Menschen, für die er so die Tür aufgetreten hat. Und der hat genau diese Verschiebung des sagbaren Fensters nach rechts extrem weit aufgetreten. Also vorher zu fordern, die USA müssen wieder einen König haben. Eine komplett absurde Tätigkeit. Also ich meine, die USA wurden gegründet, weil man keinen König mehr will. Deshalb will man das nicht mehr. Also deshalb hat man die USA gebaut. Und er konnte sich hinstellen und sagen, nein, wir brauchen den wieder. Und wir brauchen nur unseren eigenen König. Nicht das Problem, eine Einzelperson entscheidet, ist das, was wir lösen wollten, sondern wir haben nur den falschen König gehabt. Und von da ist Curtis Yarvin, er ist ein bisschen eine problematische Figur, weil sich alles jetzt auf ihn kapriziert und er liebt es auch. Er liebt offensichtlich, so wenn er Fotos von sich machen lässt, dann lässt er sich immer so sehr dunkel, er nennt sich selber Dark Elf oder sowas und dann lässt er sich mit seiner schwarzen Lederjacke und viel Schatten ins Gesicht, so er will halt irgendwie ganz edgy aussehen, das ist halt so. Keine Ahnung, der wäre früher in einen Gothic-Club gegangen und hätte irgendwie traurige Musik gehört und hätten wir alle unsere Ruhe gehabt. Aber jetzt prägt er halt plötzlich doch schon so eine den Raum des Sagbaren, ohne dass er wirklich politisch in irgendeiner Form, glaube ich, ernsthaft Einfluss hat. Dahinter ist eher so Project 2025, die es sehr nützlich fanden, dass er ganz viele Wände eingerissen hat. Also er ist so im Prinzip die argumentativen Schocktruppen. Der hat so jeden Standard eigentlich weggefegt und jetzt können andere Leute da anfangen, neue Schlösschen aufzubauen. Und das ist so das Problem mit Curtis Yarvin. Sorry, das war eine sehr lange Antwort, es tut mir leid.
Hi. Hi. Habe ich das richtig verstanden, dass du eben gesagt hast, dass Faschisten auch antikonservativ sind? Mhm. Könntest du bitte erklären, was du damit meinst? Weil das kommt mir gerade ein bisschen widersprüchlich vor. Dankeschön.
Es gibt da natürlich auch so eine Rutsche. Jens Spahn würde auch sagen, dass er konservativ ist, aber möchte auch mit der AfD koalieren, um Kanzler zu werden. Aber Jens Spahn geht es nicht um Ideologie, glaube ich. Jens Spahn geht es um Jens Spahn. sondern die... Auch Konservativismus will ja eigentlich bestimmte Strukturen haben. Da gibt es ja auch eine Ordnung. die ist auch durchaus hierarchisch. Da gibt es auch Leute, die mehr Macht haben als andere. Und da gibt es auch Dinge, die man nicht okay findet, mit denen man sich irgendwie nicht, keine Ahnung, Scheidungen fand man nicht gut. Oder wann hat Friedrich Merz noch gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe? In den 90ern so. Das sind Konservative. Die haben aber noch gewisse Wertvorstellungen, gewisse Strukturvorstellungen, die sagen, nee, also Richter muss es schon irgendwie geben und eine gewisse Unabhängigkeit sollten die schon haben. Und das steht so ähnlich wie Balaji sagt, naja, die Republikaner, die könnten jetzt noch kurz mal, die kann man noch tolerieren gerade, mit denen können wir irgendwie in bestimmten Situationen was tun. Eigentlich will man sie auch nicht, weil eigentlich gehen sie nicht weit genug, eigentlich stehen sie auch im Weg herum. Also deshalb der Antikonservativismus der FaschistInnen ist nicht so stark wie Antikommunismus, Antiliberalismus und so weiter. Aber er ist auch da. Es ist nur, die sind nicht die Ersten, die an die Wand gestellt werden. Aber irgendwann will man die auch nicht mehr haben, weil die am Ende doch an irgendeinem Punkt sagen werden, sorry, das geht jetzt aber nicht, das geht jetzt zu weit, das ist nicht okay. Und genau die Tatsache, dass jemand sagt, das geht jetzt zu weit, ist nicht akzeptabel an der Stelle.
Hi, erstmal danke, super grandioser Talk.
Dankeschön.
Meine Frage, wir hatten ja, oder du hast ja öfters auch VC und Peter Thiel mit reingebracht. Es gibt ja aber auch dieses Konzept des Technofeudalismus, was sich jetzt in Tagoland etabliert oder etablieren möchte. Wie wirkt das auf potenziell dann den Technofeudalismus drauf ein? Ist das dann eher... Also halt die ökonomische Komponente, nicht nur die soziologische.
Ja. Ich bin kein großer Fan des Begriffs Technofeudalismus. Ich weiß, Yannis Varoufakis mag ihn sehr und auch so die Fanboys und Girls um ihn herum mögen ihn sehr. Wenn man HistorikerInnen fragt, was Feudalismus ist, dann kriegen die immer so ein komisches Leuchten in den Augen und denken, oh Gott. Weil wir alle ein sehr komisches Verständnis von Feudalismus haben. Wir glauben, das ist dann der König und wir haben also weirde Vorstellungen wie halt in Robin Hood-Filmen oder sowas. Das sei Feudalismus gewesen. Und wenn man sich dann halt mit HistorikerInnen unterhält, dann ist das gar nicht so. Also das ist auch so eine mythologisierte Vergangenheit, die es mal angeblich gegeben hat, die aber nicht existiert hat und die vor allem auch nicht so homogen war, sondern die in Regionen sehr, sehr unterschiedlich war. Von daher finde ich den Begriff des Techno-Feudalismus nicht ganz so zielführend. Was wir halt einfach sehen, ist in diesem Tech-Sektor insgesamt, es gibt halt die Leute, die sich in diese technofaschistische Ecke wirklich bewegen und eben auch Technologie sehr stark als so ein politisches Projekt der Machtübernahme sehen. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach Geld verdienen wollen. Die sagen, ja gut, wenn Trump halt gerade regiert und Geld für Rüstung rauskippt, machen wir das auch. Das ist wie in Deutschland auch, oh, es gibt jetzt Geld für Rüstung, dann kommen jetzt hier auch die ganzen Drohnen-Startups raus und wollen jetzt auch auf Leute schießen. So. Ich glaube, dass das an der Stelle wirklich dieser Feudalismus uns nicht so stark weiterhilft als analytische Kategorie, sondern man kann sich da die Frage stellen, okay, wer versucht eigentlich aus welchen Gründen welche Art von Macht sich dazu besorgen und an welche Art von Macht docken sie sich an? Und ist es aus Überzeugung heraus, und das gibt es an bestimmten Stellen, oder ist es eben aus Pragmatismus, wenn wir es jetzt mal so nennen möchten? Deshalb, es gibt da sicherlich Leute, die vielleicht Yannis Varoufakis als Techno-FeudalistInnen sehen würde, die ich eher als FaschistInnen bezeichnen würde. Das muss kein Widerspruch sein, weil dieser Feudalismus-Analyse meistens wirklich, wenn, okay, wer versucht ein Wirtschaftssystem wie zu strukturieren? Und ja, in der mythischen Lesart, wie viele von uns Feudalismus häufig denken, könnte man das auch mit so einer hierarchischen, faschistischen Welt irgendwie zusammenbringen, wenn man das wollte. Aber gerade wo eben auch Feudalismus ja auch immer in es gibt so eine Adelsschicht und die regiert, das ist ja, die Tech-Leute sind in der Hinsicht ja, ist der Glass Ceiling ja verhältnismäßig durchlässig. Also wenn du irgendwie auch zu Geld kommst, dann bist du irgendwann auch Tech-Leader, dann darfst du auch irgendwie mitentscheiden. Also ich glaube, in der Hinsicht haben sie so marginale Unterschiede. Aber wie gesagt, ich finde die Kategorie des Tech-Feudalismus nicht so ergiebig für mich persönlich.
Erstmal auch vielen Dank.
Danke fürs Kommen.
Gerne. Viele dieser tech-faschistischen Forderungen richten sich ja sehr direkt gegen den Staat, also gerade spezifisch so alle Leute feuern und so weiter. Wie kommt es, dass sich staatliche Strukturen so gar nicht gegen zur Wehr setzen? Also wie kommt es, dass die einfach wie so ein Fähnchen im Wind umfallen?
Das hat verhältnismäßig viele Gründe. Das eine ist natürlich, dass insbesondere in den USA Staaten sehr schlechtes Image hat Und das ist immer Ronald Reagans Schuld übrigens. Also alles, was auf der Welt schlecht ist, kann man wirklich in den Zahlen sehen. Wenn Ronald Reagan kommt, jetzt scheiße. Er hat halt den Leuten beigebracht, wenn der Staat kommt, ist das ein Problem. Dann ist es nicht in Ordnung. Und dadurch hat man eben nicht Staat auch als etwas wahrgenommen, was eben uns Infrastrukturen bereitstellt, Dinge für uns tut. Das ist auch ein bisschen von uns. Das ist nicht als alles, was Staaten tun, ist gut. Aber das ist eben auch was, was wir für uns bauen. Das ist ein Geschenk, was wir uns gegenseitig machen, weil es dadurch Straßen gibt und Rechtsstaat und Sozialsysteme und diesen ganzen Shit. Das ist auf jeden Fall in den USA deutlich einfacher gemacht. Ist aber nicht so, dass wir davor gefeit sind. Auch bei uns wird ja immer gesagt, der ist zu ineffizient und bla bla bla. Ist alles zu... das muss alles privatisiert werden. Das ist ja auch was, was wir hier in der Bewegung des Neoliberalismus sehr stark gesehen haben. Von daher, der Staat kann sich, glaube ich, aus zwei Gründen sehr schlecht sehen. Erstens, er hat keine Lobby oder hat ein schlechtes Standing. Und das Zweite ist, er hat auch Kompetenzen nicht aufgebaut. Also wir haben ja auch hier in Deutschland, es gab gerade wieder die nächsten Beraterskandale, wir haben ja auch einen handlungsunfähigen Staat, der eben nicht in der Lage ist, produktiv Probleme zu lösen, Dinge anzusprechen und irgendwie etwas zu produzieren, bei dem die Leute fühlen, okay, das ergibt jetzt hier Sinn. Keine Ahnung. Ich lebe in Berlin, die Mieten explodieren jedes Jahr und man hat das Gefühl, okay, das scheint für euch kein Problem zu sein. Und natürlich hat man auch aus so einer Unwirksamkeitserfahrung des Staates dann vielleicht auch nicht, ist es noch schwerer zu sagen, aber es ist doch gut, dass wir den haben. Weil die Leute immer sagen, ja, aber der tut ja für mich am Ende doch nichts. Und es kriegen ja nur die anderen alles und so eine gefühlte Wahrnehmung. Und ich glaube, das macht es eben solchen Kräften, die eben an so einer Erzählung von, guck mal, die Privatwirtschaft ist immer effizienter, die machen das besser, die überhaupt nicht stimmt. Also Konzerne sind kein Stück effizienter als staatliche Stellen. Macht es natürlich einfach, da anzudocken. Und das ist eben wieder, die Tür wurde geöffnet und man kann da jetzt über diese ökonomische Schiene, guck mal, Startups sind toll und wichtig, kann man jetzt plötzlich so einen Staat aushebeln.
Also meine Frage war ein bisschen, wir haben ja jetzt vor 2 Jahren so einen Migrations-Erdrutsch erlebt, wenn ich das so sagen kann. So das Talking war von der SPD und von den Grünen war ja schon recht, man hat sich noch an gewisse Konventionen gehalten und dann kam so ein Rutsch und auf einmal war man dann irgendwo bei den Positionen der AfD und wusste gar nicht, warum man da überhaupt ist. Meine Frage ist in dem Moment auch ein bisschen, wie siehst du das, dass dieser Postmodernism-Geschichte, dass man sich keine Ideologie, dass Ideologie generell schlecht ist, jetzt langsam auffällt, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass man, wenn man nur so sich hinstellt und nichts tut, dass dann nichts Gutes dabei rauskommt und dass man jetzt langsam diese Gegenbewegung findet und sagt, man sucht sich im Faschismus das Ziel, weil das sind halt die Einzigen, die noch was ändern wollen und der Rest steht so dabei da und die versuchen jetzt häufig mal einfach mal dieser Bewegung nachzurennen und halt blöderweise rollen sie halt in den Faschismus rein.
Ich meine, da könnte man jetzt wahrscheinlich 2 Stunden drüber reden. Das ist eine verhältnismäßig große Frage, für die ich vielleicht auch nur marginal qualifiziert bin. Ich bin ja auch nur Ingenieuse, also von daher bauchgefühlmäßig. Natürlich hat man gerade Parteien wie zum Beispiel in der SPD, bei der man eine gewisse ideologische Gefasstheit eigentlich unterstellen müsste, haben das aufgegeben aus diversen Gründen, Seeheimer Kreis und so weiter. Und das hat es natürlich nicht leichter gemacht, so den Leuten was anzubieten. Und jetzt gibt es halt die Einzigen, die was anbieten und die auch eine klare Feindbenennung machen und die klar sagen, die sind schuld daran und wenn wir die los sind, dann ist alles cool, sind halt gerade die Rechten, das stimmt. Andererseits sehen wir, wie gesagt, ich wohne in Berlin, das ist alles noch ein bisschen anders gehäkelt. Wir sehen auch, dass zum Beispiel aus dem linken Feld gerade Politik nochmal anders geframed wird, eben explizit ideologisch geframed und gesagt, nee, dein Problem ist nicht, dass Leute mit Migrationshintergrund hier leben, dein Problem ist, dass sehr reiche Leute keine Steuern zahlen und dir die Miete erpressen. Das heißt, ich glaube, es gibt da schon jetzt so eine Erkenntnis, dass eben dieses, nee, wir sind alle ideologiefrei und wir sind nur so Apparatschicks, die aus datengetrieben Entscheidungen treffen, dass das nicht reicht. Aber das ist vielleicht auch mein Optimismus, der aus mir spricht, für den ich ja so bekannt bin.
Vielen, vielen Dank für deine Einsichten, für deine Ausblicke. Danke für den tollen Vortrag.
Vielen Dank fürs Kommen.